Okay, auf geht's. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Last Scene, dem neuen Format hier bei Let's Talk About Horror, wo ihr natürlich alle, die schon mal mitgemacht haben, mit einbezogen werden können. Wie läuft das hier ab? Ich habe einige von euch ja schon darüber informiert, viele wissen schon Bescheid, viele sind auch schon fleißig am Produzieren. Last Scene ist ein Format, in dem es einfach schlichtweg darum geht, euch oder uns darüber zu informieren, was dann das Letzte ist, was wir gesehen haben, was war besonders gut, was war besonders schlecht und was war vielleicht zu Mittelmaß. Dabei ist es auch egal, ob es sich dabei um Horror oder Thriller oder vielleicht sogar auch um ein anderes Genre handelt. Und es ist auch egal, ob es neu ist oder alt. Es kann also etwas sein, das gerade erst im Kino lief. Kann aber auch genauso gut ein Thriller aus den 90ern sein, was auch immer. Das ist natürlich völlig unabhängig hier jetzt vom Podcast selbst. Und die Idee ist einfach die, dass wir uns gegenseitig Empfehlungen aussprechen oder halt auch davor warnen, was wir gar nicht so gut fanden. Aber letzten Endes, wie auch der Podcast selber, geht es hier natürlich darum, neues Material kennenzulernen, was uns neugierig macht und wo wir vielleicht mal einen Blick reinwerfen sollten, ganz egal, ob wir es doof oder gut fanden. Ja, wie ist denn die Idee dazu entstanden? Ich sag, wie es ist, ich habe selber mit einer derartigen Idee schon immer mal gespielt. Ich hatte wusste nur nicht so genau, wie ich es umsetzen sollte. Hab dann aber mit dem lieben Tom neulich mal so ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht, der mich dann mit einem Satz auf die Idee brachte, denn er meinte zu mir, wenn du irgendwie Hilfe brauchen könntest, ich kann auch selber was produzieren, wenn du magst, ich unterstütze dich gerne. Und ich habe dann so im Auto gedacht, das ist eigentlich gar nicht so eine blöde Idee. Das hat sich nämlich dann so verwoben mit der Idee, die ich vorher schon im Kopf hatte. Und so ist dann dieses Projekt entstanden. Also vielen lieben Dank an Tom, dass er so diesen letzten Anstoß gegeben hat in meine Richtung, dass dieses neue Projekt jetzt entstehen konnte. Und an alle da draußen, die ebenfalls mal mitmachen möchten, hier bei Last Scene. Es ist momentan zumindest beschränkt auf alle da draußen, die schon mal bei Let's Talk About Horror mitgemacht haben. Alle von euch können, wenn ihr möchtet, sich hinsetzen und sagen, ich will auch mal meine Meinungen zu gewissen Filmen oder auch Serien raus in die Welt hauen. Da könnt ihr das unabhängig von mir einfach aufnehmen und mir dann zukommen lassen. Ich möchte jetzt hier in dieser Folge, in der ich jetzt anfange, einfach mal die Struktur, wie ich das mir vorstelle, euch hier zeigen und wie das Ganze ablaufen soll. Und so ähnlich könnt, wenn ihr denn möchtet, das auch umsetzen. Hier ist natürlich aber auch nicht unbedingt jetzt wichtig, dass es gute und schlechte Sachen sein müssen. Wenn ihr jetzt in der letzten Zeit nur gute Sachen gesehen habt, dann ist das eben so, ne? Also ihr müsst jetzt nicht auf Biegen und Brechen auch irgendwas Schlechtes gesehen haben. Oder andersherum, ihr müsst nicht irgendwas Gutes gesehen haben. Wenn ihr Fragen habt, wie das Ganze ablaufen soll, wenn das hier in der Folge nicht hundertprozentig rauskommt, dann sagt mir gerne Bescheid und ich antworte natürlich gerne. Und wir fangen erstmal damit an, was ich dann jetzt als Gutes gesehen habe. Ich habe neulich, letzte Woche, endlich das Glück gehabt, auch Nosferatu noch im Kino gucken zu können. Erstaunlicherweise ist der bei uns im Kino hier bei mir in der Nähe schon nicht mehr, zumindest zu humanen Zeiten, gelaufen. Und das Werk aus vergangenem Jahr 2024 mit 132 Minuten Spielzeit. Und ich sag euch, für mich wirkte das wie vielleicht eine Stunde 40. Also Wahnsinn, der Film hatte überhaupt keine Längen, trotz der langen Spielzeit von Robert Eggers inszeniert. Ich war sehr, sehr neugierig auf diesen Film, auch wenn ich, und das wissen vielleicht einige von euch, so auf Kostümfilme aus der damaligen Zeit nicht so unbedingt stehe, muss ich aber doch sagen, dass Nosferatu ein unglaubliches Meisterwerk geworden ist. Er hatte keine Längen, keine Langeweile. Er war von Anfang bis Ende richtig gut umgesetzt, gruselig und spannend noch dazu erzählt. Die Synchro, ich habe ihn natürlich auf Deutsch gesehen, hat mir auch sehr gut gefallen. Da konnte ich mich auch nicht beschweren. Das Einzige, was vielleicht nicht unbedingt Not getan hat, das habe ich auch andere sagen hören, ist denn plötzlich diese Art Exorzismus-Szene, die dann da stattgefunden hat, wo ich mir dachte, Alter, bin ich jetzt im Exorzismusfilm gelandet oder was? Ich weiß nicht, ob das da unbedingt reingehört hat. Aber abgesehen davon finde ich, dass Nosferatu ein sehr gelungener Streifen ist. Und auch zu Recht, wie ich jetzt neulich gehört habe, für 4 Oscars nominiert wurde. Ich finde ja ganz ehrlich, das ist meine Meinung, der Film hätte noch besser gewirkt, wenn er ihn genauso umgesetzt hätte, wie er, also Robert Eggers meine ich hier natürlich, der Leuchtturm umgesetzt hat, also in Schwarz-Weiß, auch wenn der Film ja fast schwarz-weiß wirkt, und auch ein anderes Bildformat genommen hätte, dass der Film also wirklich den Look der, ich schätze mal, 30er, 40er gehabt hätte. Das hat er ja in Der Leuchtturm auch gemacht. Warum dann also nicht hier? Weil wir gucken halt nun mal einen Film aus der Zeit, der natürlich, klar, in der Zeit spielen soll. Also hätte dieser alte Look dem Film, glaube ich, gut getan. Und ich muss auch sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich was gegen Willem Dafoe habe, aber man hätte hier auch auf bekannte Gesichter verzichten sollen, denn dadurch, durch das wirklich tolle, astreine Bild und auch wieder Willem Dafoe, bin ich rausgenommen, wenn es darum geht, dass ich einen Film gucke, der in der damaligen Zeit spielen soll. Das ist halt immer das, was ich sage, wenn es zum Beispiel um die Passion Christi geht oder Apokalypto. Wir haben hier unbekannte Gesichter. Und als ich damals zum ersten Mal die Passion Christi geguckt habe, mit der alten Sprache, mit unbekannten Gesichtern, da habe ich mir teilweise gedacht, ich gucke einen Film aus der Zeit. Und bei Apokalypto ist das nicht anders. Hier haben wir jetzt allerdings wieder mal einen Film mit bekannten Gesichtern. Und dieses bekannte Gesicht bringt mich immer wieder raus und bringt mich nie in diese Zeit rein. Ich weiß ständig, ich gucke einen Film. Hätte er den Film in 4:3 oder so ungefähr in diesem alten Format gedreht und dann noch mit unbekannten Gesichtern und in Schwarz-Weiß, wäre das für mich ein Wahnsinn gewesen. Abgesehen davon, superklasse Film. Den zweiten Film, den ich gesehen habe und ebenfalls für gut befunden habe, habe ich erst gestern Abend im Kino geschaut. Und zwar handelt es sich dabei um Wolfman von Lee Vanell, inszeniert ebenfalls vom vergangenen Jahr, 103 Minuten lang. Und was soll ich da sagen? Ich habe gewusst, dass Lee Vanell uns nicht einen Film liefert, der absolut zweitrangig ist oder drittrangig, wie es uns natürlich diverse YouTuber, Filmkritiker momentan versuchen zu erzählen. Ich weiß nicht, woran es liegt, warum sich teilweise alle auf einen Film einschießen. Ich habe das schon mal irgendwann erwähnt, dass ich das Gefühl habe, dass einer sagt, der Film ist richtig doof, und damit der andere YouTuber dann von ihm nicht irgendwie gesagt bekommt, du bist ja blöd, wie kannst du den Film gut finden, muss er auch sagen, dass der Film doof ist. Und der nächste YouTuber muss dann auch sagen, dass der Film doof ist. Sonst kann ich mir gewisse Kritiken da draußen nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Dieser Film ist alles andere als ein, na gut, er ist ein Januarfilm. Ich meine, wir waren ja jetzt auch bis eben noch im Januar gewesen. Aber es handelt sich hierbei um keine minderwertige Produktion. Ist es denn ein Film, der jetzt hier den Film neu erfindet und der mein Leben verändert hat? Natürlich nicht. Der Film ist kurzweilig, der spielt nur in einer Nacht und der erzählt jetzt halt auch nicht viel. Aber das, was er erzählt und die Spannung, die er aufbaut, ist wirklich, wirklich gut. Und man muss Lee Vanell hier wirklich loben, weil ich einige Male mit Jumpscares gerechnet habe, die nicht einmal erfüllt wurden, weil wir wissen ja immer, wie so ein Jumpscare aufgebaut ist. Gleich ist da jemand zu sehen, da ist gleich jemand um die Ecke, aber es war nicht einmal so der Fall. Obwohl doch, das eine Mal, was wir im Trailer gesehen haben, wo ja dann halt Wolfman auf der Motorhaube sitzt, das haben sie im Trailer verraten. Das ist der einzige Jumpscare, den man jetzt erwartet hat und dann auch ja schon kannte aufgrund des Trailers. Aber sonst habe ich immer gedacht, da kommt jetzt das, da ist jetzt dies, da steht er jetzt. Nein, es war nicht einmal der Fall. Und das muss man Lee Vanell wirklich hoch anrechnen. Er weiß ganz genau, wo die Leute mit einem Jumpscare rechnen und hat es aber nicht umgesetzt. Sich jetzt hier hinzusetzen und zu sagen, dass der Film halt nicht gut ist, kann ich nicht verstehen. Es gibt Filme, die haben leider diesen Fluch, dass alle ihn doof finden, aber keiner kann auch sagen, warum er doof ist oder was man hätte besser machen können. Die letzte Fahrt der Demeter hatte genau das gleiche Problem. Ein wirklich superklasse Film, der mir unheimlich gut gefällt. Es sind alles keine Filme, die die Welt verändern, ja. Aber es sind auch bei weitem keine schlechten Filme. Und ich weiß nicht, warum Wolfman jetzt hier das gleiche Schicksal bekommt, einfach so niedergemacht zu werden. Ich muss sagen, dass ich mit Julia Garner nicht so klarkomme. Ich sehe sie hier absolut nicht als Ehefrau und Mutter. Klar, in Ozark war sie super, da hat sie wirklich abgeliefert. Das muss man ihr lassen. Aber sie sieht halt einfach so unglaublich jung aus. Und ich nehme ihr die Ehefrau und Mutter einer 11-jährigen Tochter absolut nicht ab. Also da finde ich, ist sie vielleicht ein bisschen fehlbesetzt gewesen. Sie hat das gut gespielt, zumindest zum großen Teil. Der Film ist spannend aufgebaut. Leider hat man hier auch vieles schon im Trailer gesehen. Aber alles andere als ein schlechter Film. Und deswegen kann ich Wolfman empfehlen. Dann komme ich jetzt zu einer Dokumentation, die ich gesehen habe, die mich wirklich gefesselt hat. Die habe ich also praktisch in einen Abend und einen Morgen durchgeschaut, sind ungefähr 4 Stunden und ist auf Netflix zu schauen. Netflix muss man wirklich lassen, die machen, was Dokumentation angeht, wirklich richtig guten Content. Es gibt ja nicht umsonst auch eine Folge, die ich mit der Luisa aufgenommen habe, über die besten Netflix-Dokumentationen. Allein da ist es wert, unbedingt mal reinzuschauen. Und jetzt haben die sich wieder selbst übertroffen mit der Geschichte von O.J. Simpson bezüglich des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Simpson und Ron Goodman, der ebenfalls umgebracht wurde. Das war 1994, das ist ja Ewigkeiten her mittlerweile, eines der größten Fälle überhaupt. Ich habe das als 14-, 15-Jähriger damals natürlich mitbekommen, aber lange nicht so, weil wir ja schon alleine nicht das Internet hatten zu diesem Zeitpunkt. Und diese Dokumentation in 4 Teilen ist so unfassbar gut gedreht und es kommen hier so viele Leute zu Wort, dass ich überhaupt nicht abschalten konnte. Und jetzt nach so vielen Jahren auch mal zu sehen, was damals während dieses Prozesses schiefgelaufen ist, ist wirklich erschreckend. Es ist ein Wahnsinn, wie die Verteidigung es hier geschafft hat, alles immer nur von den Fakten zu lenken, um am Ende dafür zu sorgen, dass Simpson freigesprochen wurde. Denn hier am Ende der 4. Folge kommt für mich zumindest ganz klar raus, ob er es gewesen ist oder nicht. Wirklich Hut ab von Netflix für diese erneut hochinteressante und auch gut übersetzte Dokumentation, weil Netflix hat es mal eine Zeit lang gemacht, dass sie nur die Offsprecher auf Deutsch übersetzten, aber sämtliche Leute, die zu Wort kamen, dann nur untertitelten. Und das macht, gerade wenn man natürlich jetzt nicht so gut Englisch kann, für viele so eine Dokumentation als sehr, sehr schwierig, gerade wenn es halt auch wirklich sehr viel Informationen sind, da kann man nicht immer allem folgen, aber jetzt haben sie mittlerweile einen Punkt erreicht, wo sie sagten, okay, wir müssen wirklich alles synchronisieren und das haben sie hier auch getan. Deswegen an alle da draußen, die Interesse haben an diesem Fall, viele Fakten und Dinge, von denen ich in über 30 Jahren nie gehört hatte. Was Netflix und mich angeht momentan, unsere Beziehung ist gerade gar nicht so gut. Ich habe schon mehrfach darüber nachgedacht, ob ich es vielleicht auch kündigen soll. Habe ich dann natürlich nicht gemacht, weil ich natürlich dann doch ja immer wieder mal Netflix brauche, um mich auf Folgen vorzubereiten. Da macht es natürlich Sinn, das Abo zu behalten. Aber ich gucke wirklich sehr selten Netflix und gerade die Eigenproduktion, was jetzt zum Beispiel die Filme angeht, mache ich mir dann doch eher weniger an. Man muss sagen, Serien bei Netflix, die können schon wirklich gut sein. Auch da gibt es eine Folge von die besten Netflix-Serien. Da habe ich mit Christian aufgenommen, da kann man auch mal reinhören. Da bin ich doch schon öfter mit dabei, aber wie gesagt, was die Filme angeht, die catchen mich eigentlich eher selten. Aber ich glaube, da stimmt ihr mir da draußen auch zu. Also eine große Empfehlung geht hier raus. Dann habe ich noch einen weiteren Film auf Netflix geschaut und ich wusste gar nicht, dass der existiert. Ich sag's ganz ehrlich. Quarantäne 2. Ich war sehr überrascht, den Titel neulich bei Netflix gesehen zu haben und dachte mir, wow, ich wusste überhaupt nicht, dass dieser Film existiert. Bereits aus dem Jahre 2011, eine amerikanische Produktion. Wie vielleicht einige von euch wissen, ist ja der spanische Found-Footage-Film Wreck in Amerika noch einmal gedreht worden mit John John Carpenter, genau, mit Jennifer Carpenter in der Hauptrolle, die ja Emily Rose gespielt hat. Ein Film, den kein Mensch braucht, weil das spanische Original natürlich so viel besser ist. Also das war überhaupt nicht nötig, den neu zu drehen, aber wir wissen ja, dass die Amis nichts Ausländisches gucken wollen. Und irgendwie hat sich dann wohl jemand gedacht, wie gesagt, bereits 2011, das ist schon so lange her, wir müssen nochmal einen zweiten Teil drehen, der allerdings dann nicht in Found-Footage-Stil gedreht wurde. Und Quarantäne 2 erzählt die Geschichte eines Viruses, der in einem kleinen, in einer kleinen Passagiermaschine ausbricht. Und was hier für mich eigentlich ganz gut angefangen hat, also ich war überrascht, dass ich ihn weiter guckte, obwohl er dann doch eine recht billige Produktion ist. Gerade der Start der Maschine, alter Schwede, das ist schon wirklich grottig gewesen, ich muss es echt sagen. Also jeder, der Pilot ist und das sieht, also so völlig offensichtlich Bluescreen oder Greenscreen, aber dass dann das Bild nicht zu den Handlungen der Piloten passte, also da habe ich wirklich schon gedacht, oh mein Gott, da muss ich kein Pilot sein, um zu sehen, dass das doch gar nicht funktioniert, dass in dem Moment die Maschine doch nicht wirklich abheben kann. Oh Gott, ich will gar nicht drauf eingehen. Okay, also das war schon wirklich schlecht. Aber trotzdem hat mich der Film in gewisser Weise dann doch schon interessiert. Aber letzten Endes ist der dann auch in ein 0815 Gemetzel abgegangen, dass der Film im Nachhinein mir nicht lange in Erinnerung geblieben ist. Er ist schon so gedreht worden, dass er irgendwie doch fesselt, weil man will wissen, wie es weitergeht. Aber letzten Endes ist das nichts großartig Besonderes gewesen. Also Quarantäne 2 kann man sich vielleicht mal angucken, wenn man wirklich nicht weiß, was man sonst schauen soll. Aber das ist halt wirklich nur absolutes Mittelmaß, eher noch unterhalb von Mittelmaß anzusiedeln. Aber wer Lust hat und mal das Gehirn ausschalten möchte, kann Quarantäne 2 gerne mal schauen. Dann habe ich jetzt zum Schluss noch einen Film, der gut angefangen hat, aber dann in eine unfassbare Grütze geendet hat, also kann man anders echt nicht sagen, der driftete wirklich von gut zu interessant und dann zu wirklich ein Dünnschiss ab. Carry On von 2024 mit Jason Bateman, den ich ja wirklich seit Ozark sehr schätze, ich kann nicht anders nicht sagen, er spielt hier einen Bösewicht diesmal und wir folgen Ethan, gespielt von Taron Egerton, der hier an der Flughafensicherheit angestellt ist und dann gezwungen wird, einen Koffer durchzulassen, der ja ein ganz gefährliches Virus beinhaltet. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Wie gesagt, der Film fängt gut an, aber dann muss man doch wirklich, gerade wenn man schon mal gereist ist, so viele Augen zudrücken. Und wie der Film dann letzten Endes endet, ist sowas von hanebüchen und an den Haaren herbeigezogen und dass man so einfach ein Flugzeug betreten kann, während es eigentlich auf dem Weg zum Starten ist. Also es sollte uns eigentlich alle zu denken geben und es ist erschreckend. Also der Film geht in so ein, wir haben uns alle Liebende über, wo man so mehrfach denkt, oh Gott, das ist so cringe, das ist doch nicht ihr Ernst, dass das wirklich so ist. Es gibt eine Szene, das ist mit die schlimmste Szene, die ich je gesehen habe in einem Film. Also da schüttelt es mich. Habt ihr mal Passagier 57 gesehen mit Wesley Snipes? Das ist ein 90er Jahre Action-Thriller, der damals in den 90ern wirklich wahrscheinlich echt gut war und ich auch für gut befunden habe. Heute ist das ein absoluter Mumpitz, wenn man das guckt. Also kann man in keinster Weise ernst nehmen. Und am Ende, wenn dann letzten Endes alle gerettet wurden von ihm, also die meisten zumindest, dann kommt er raus und gibt es dann so eine alte Frau und die macht dann so mit der Faust weißt du, und feuert so an, weil er so ein toller Typ ist und toller Hecht und er ist dann natürlich, der Held, also Wesley Snipes und das ist so Fremdschämen, ne? Also, und alle machen dann so mit, wisst ihr, also so im letzten Moment dem Tode mehrfach entkommen, ja, gerade so von der Schippe gesprungen, nicht nur einmal, sondern fünfmal von der Schippe gesprungen innerhalb der letzten Stunden, aber dann direkt nach der Landung ist man dann so auf Anfeuermodus und das glaubt keine Sau. Und hier ist es so ähnlich, ja, in Carry On. Der Film ist zu Ende und man muss das jetzt alles hinnehmen, dass das so extrem im Cringe dargestellt wird und was halt wirklich interessant angefangen hat, geht in einen Krimskram ab, den man überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann. Er hat mich trotzdem unterhalten, ja, aber es ist schon ein wirrer Streifen, dem man am Ende gar nichts mehr abnimmt. Er hat aber auch ein paar gute Szenen. Es gibt eine Kampfszene im Auto, die wirklich fantastisch gedreht wurde. Das muss man ihnen wirklich lassen, das haben sie toll gemacht. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass der Film in den letzten 20 Minuten in eine absolute Grütze abdriftet. Ja, und wenn ich mir vorstellen muss, dass eine Frau am Telefon alleine entscheiden kann, dass diese Maschine, die aber in den Tod geschickt wird, jetzt abheben darf, mehr möchte ich nicht verraten, dann habe ich wirklich Sorge, dass eine Frau am Telefon sowas entscheiden darf. Also, naja gut, ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich bin nur eher erschrocken, dass Jean-Colette Serra, der den Film hier gedreht hat, ein wirklich guter Regisseur ist, der ja wirklich... Was hat der alles gedreht? Also Orphan, Unknown Identity, Nonstop, Run All Night, The Commuter. Also der hat ja wirklich viele Sachen gedreht. Allerdings hat er auch The Shallows gedreht, sehe ich gerade. Und das ist ja auch wirklich absolute Hühnerscheiße. Aber abgesehen davon hat er wirklich gute Sachen gedreht. Aber das Carry On, glaube ich, kann er nicht ernst meinen. Also wenn du den Carry On hingelegt hättest in der Zeit, wo er mit Liam Neeson so viel gute Filme gedreht hat, da hätte er wahrscheinlich gesagt, nee, so einen Kack drehe ich nicht. Aber jetzt, 2025 oder 2024, hat er sich gesagt, okay, jetzt drehe ich das, dann mache ich mit Netflix den Deal. Kann man halt einfach überhaupt nicht ernst nehmen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht böse mit mir, wenn ich jetzt hier einen Film genannt habe, den ihr jetzt wirklich gut gefunden habt, dann tut's mir leid. Das war jetzt einfach meine Meinung jetzt mal hier zu diesen vier Sachen oder fünf Sachen, die ich jetzt genannt habe. Ich hoffe, die erste Episode von Last Scene hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid gespannt auf weitere Episoden, die natürlich dann von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommen werden. Alle, die mitmachen möchten, sagen mir bitte Bescheid. Das war's jetzt erstmal von mir, kurz und schmerzlos. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald. So, und zum Schluss möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Interesse an gut geschriebenen und interessanten Reviews habt aus dem Horror- und Thriller-Bereich, aber nicht von extrem viel Werbung und sonstigen Tamtam abgelenkt werden möchtet, dann möchte ich euch hier nochmal die Seite thrillandkill.com empfehlen. Dies ist auch die Seite, die ich benutze, um mich über die neuesten Filme zu informieren oder halt auch über alte Filme, die ich besprechen werde. Also schaut bei thrillandkill.com doch gerne mal vorbei. So, das war's von mir. Bis bald.